So, ja, das hat schon mal geklappt. Ja, einen guten Morgen auch von mir. Michael hat meinen Namen ja schon gesagt. Stefan Holzsauer, ich bin Jugendprediger in der Gemeinschaft in Lübeck. Und Matthias und ich treffen uns regelmäßig, um so ein bisschen über den Beruf zu sprechen. Ich bin irgendwie ein Berufsanfänger, irgendwie aber auch nicht. Ich komme gerade nicht frisch aus der Ausbildung, habe jetzt aber ganz lange Zeit was anderes gemacht und genau, guck jetzt in diesen Jugendpredigerberuf rein, erstmal für ein Jahr und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind in dem Fall meine Frau und mein kleiner Sohn, die heute auch mit dabei sind und genau. Matthias sprach ja schon davon, dass es auf eine Reise geht. Ich habe es jetzt ein bisschen anders aufgebaut als eine Reise, aber es geht schon irgendwie ums Unterwegssein, um das, was man ja irgendwie so Leben nennt. Ich habe mal meine Predigt heute überschrieben mit den Worten, sehr schön, Leben, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, so ein bisschen wie der König, wenn du dich jetzt nicht darauf vorbereitest, wann willst du es denn machen? Wenn du unterwegs bist, ist Vorbereiten immer schon schwierig, dann bin ich ja schon los. Und wie gesagt, es geht auch ein bisschen ums Warten. Und ich weiß nicht, wer von euch die Handball-WM 2007 verfolgt hat. Ja, so ein paar vielleicht, so ein bisschen. Auf jeden Fall hat da eine Band, die Höhner, ein Lied zugeschrieben. Und das fängt tatsächlich an mit Wenn nicht jetzt, wann dann? So, die sind groß in der Karnevalsregion. Das ist nicht ganz hier, das weiß ich, aber schon auch durchaus bekannt. Und da geht es weiter mit, wenn nicht hier, also die Textzeile fängt an, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Und ich finde, damit drücken sie textlich ziemlich gut aus, was Leben und Warten eigentlich irgendwie bedeutet. So welche Fragen man sich da stellt. Wann kann ich anfangen, richtig zu leben? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann bin ich bereit dafür? Wo kann ich leben? Eine große Frage, wo will ich eigentlich mein Leben verbringen? Wie oft ziehe ich um? Wo finde ich Glück? Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Frage. Und warum sollte ich auf was warten? Und auf wen warte ich? Warte ich auf jemanden, bis mir die perfekte Frau, der perfekte Mann, der perfekte Partner über den Weg läuft? Oder wie funktioniert das? Und mir ist aufgefallen, dass Leben ja per Definition eigentlich im Hier und Jetzt stattfindet. Auch wenn es diesen Spruch gibt, er oder sie lebt in der Zukunft oder sie lebt in der Vergangenheit, ist das ja nicht richtig. Er oder sie lebt ja immer noch hier, immer noch im Jetzt. Man kann gedanklich in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein, aber Leben passiert jetzt hier in der Gegenwart. Und wenn das Leben in der Gegenwart stattfindet, wozu dann warten? Worauf warten wir und warum legen wir nicht einfach direkt los? Und ich entscheide doch, wann ich leben will, oder? Und ich entscheide, wie ich leben will. Und da muss ich doch auf gar nichts warten. Und irgendwann kippe ich mit, ich sag mal, 95 tot aus meinem Schaukelstuhl und dann fällt der Vorhang aus, Ende der Vorstellung, vorbei. Leben gelebt. Und manchmal kommt es mir tatsächlich so vor, dass es genau so zumindest die Einstellung ist. So, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt, das muss mir jetzt Spaß bringen. Und es ist irgendwie entscheidend, was jetzt zählt. Das Hier und Jetzt ist das Entscheidende und einzig Wichtige. Und entscheidend ist, ob ich Erfolg habe im Job, als Vater, mit meinem Körper irgendwie zufrieden bin. Ein Fitnessstudio bei uns in Lübeck warb eine ganze Zeit lang mal mit dem Slogan One life, live it well. Du hast dieses eine Leben, leb es richtig. Also komm in unser Fitnessstudio, war die Aussage. Und wenn du dann hier mitmachst, dann. Dann lädst du richtig, dann läuft es bei dir, dann geht es dir gut. Und ich habe heute auch einen Text mitgebracht, wo es um Leben geht, wo es ums Warten geht. Und ich lese ihn vor, ihr könnt gerne mitlesen, bei euch taucht ihr hier am Beamer auf, aus der Neuen Genfer Übersetzung, die ersten 13 Verse aus Matthäus 25. Das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selber, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Bevor wir versuchen, die Frage mit dem Warten zu entschlüsseln, möchte ich den Text gerne nochmal so ein bisschen angucken, weil da, glaube ich, schon vieles drinsteckt. Genau. In Vers 1 spricht Jesus gleich davon, von dem Himmelreich. Genauer gesagt, das Reich der Himmel, was kommen wird, wenn der Menschensohn auf die Erde kommt. Und davon spricht er auch schon in den Versen vorher. Also die ganzen zwei Kapitel 24, 25 drehen sich nur darum, aber das sehen wir später. Und dieses Himmelreich ist in der Bibel fest mit der Endzeit verknüpft. Endzeit? Was ist denn das eigentlich? Also, Jesus setzt dir was voraus, was wir vielleicht heute gar nicht mehr wissen, was das eigentlich ist. Und deswegen will ich da ein bisschen was zu sagen. Die Endzeit ist in der Bibel der Zeitpunkt, wenn die Zeit zu Ende geht. Das meint nicht, wenn alle Uhren auf einmal irgendwie stehen bleiben würden, sondern das ist der Zeitpunkt, wo alles, also die Erde, die Menschen, das Universum quasi zu Ende geht. Wenn alles ganz anders wird und nichts mehr so bleibt, wie es ist und war. Ich habe mal bei Wikipedia reingeguckt, diesem Online-Lexikon, das mache ich manchmal, die bringen das meistens gut auf den Punkt. Und sie schreiben, als Endzeit wird die letzte Zeit vor dem Weltuntergang bezeichnet. Und zu diesem Zeitpunkt wird nach der Bibel der Menschensohn auftreten und die Welt richten. Das nennen wir manchmal auch das letzte Gericht. Und das Spannende ist, dass nicht nur wir Christen davon überzeugt sind, dass es diesen Zeitpunkt geben wird, sondern diese Vorstellung, dass die Zeit irgendwie zu Ende geht, die ist total weit verbreitet. Die Wikinger zum Beispiel glauben an Ragnarök. Im Hinduismus ist der Weltuntergang immer wiederkehrend, dieser ewige Kreisland. Auch das Judentum, der Islam gehen von einer Apokalypse aus. Und bei Apokalypse kann man auch an diverse Bücher und Filme denken, wo das immer mal wieder aufgegriffen wird. Und wir können also feststellen, eine Vorstellung, dass dann nochmal was kommt, was so ganz anders ist als alles, was bisher ist. Und danach ist auch alles ganz anders und gar nicht mehr so wie vorher, ist sehr weit verbreitet, auch abseits der Religion. Und Jesus spielt halt hier darauf an und sagt, dieser Zeitpunkt wird kommen und dann kommt der Menschensohn. Menschensohn. Das ist der nächste Begriff, wo ich kurz einhaken möchte. Spannend ist, dass Jesus von sich, wenn er über sich selber redet, benutzt er ausschließlich oder fast ausschließlich diesen Begriff, der Menschensohn. Ja, die anderen sagen, du bist der Messias, du bist der Christus. Ja, wenn wir an Petrus denken, wir bekennen zu Jesus, wir haben gesehen und erkannt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt Jesus nicht über sich selber. Und ich glaube, wenn wir jetzt zusammenlegen würden, würden wir ganz viele Begriffe auch finden, so Friedefürst, Wunderrat. Und Menschensohn und Messias werden auch dabei sein und teilweise werden die aber auch synonym gebraucht. Also Menschensohn ist dasselbe wie Messias und andersrum. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie die Bibel darüber spricht. Und ich möchte da kurz drauf eingehen, weil das spannend ist, glaube ich, auch in diesem Text über die Endzeit zu verstehen, dass, wo da Unterschiede liegen. Fangen wir an mit dem Messias. So, Messias, Menschensohn, die Gegenüberstellung. Messias heißt übersetzt Gesalbter und Christus ist nur das griechische Wort für Messias. Und Gesalbter bezeichnet also jemanden, der von Gott für eine besondere Aufgabe ausgesucht und eingesetzt wurde und dafür von jemandem quasi als Amtseinsetzung gesalbt wurde. Also sprich Öl auf dem Finger und ein Kreuz oder irgendwie eine Segnungssymbolik. Das ist in den meisten Fällen und auf jeden Fall der König von Israel. Also alle Könige von Israel waren Gesalbte. Und das Spannende ist, dass in der ganzen Bibel ganz deutlich ist, dass diesen Messias, den gibt es nicht ohne Gott. Also es ist immer der Gesalbte Jahwe. Zum Beispiel im Psalm 2 geht es sogar so weit, dass der Gesalbte Sohn Gottes genannt wird. Und damit war jeder König Israels, weil sie gesalbt wurden, ein Messias und wurde als Sohn Gottes bezeichnet. Und dadurch, dass Messias immer der König von Israel war, weil er ja gesalbt war, war dieser Begriff ganz eng, genau, Messias und Jahwe, ganz eng mit einem politischen Machtanspruch und mit einer politischen Herrschaft verknüpft. Deswegen haben die Leute so sehnsüchtig den Messias erwartet, der die Römer mal aus ihrem Land rausschmeißt, damit sie endlich wieder in ihrem eigenen Land die politische Größe sind. Das waren nämlich damals die Römer. Und das ist unter anderem, glaube ich, auch ein Grund, warum Jesus das für sich selbst nicht benutzt hat. Wäre er von Anfang an überall als Messias aufgetreten und hätte gesagt, hier, ich bin es übrigens, der Messias, und man erwartet, er befreit uns jetzt auf einer politischen Ebene. Die Römer hätten ihn wahrscheinlich relativ schnell aus dem Verkehr gezogen, weil sie einfach ihre Machtposition bedroht hätte. Weil das einfach auch so ein allgemein bekannter Begriff ist. Messias, das kannte jeder, weil das einfach auch die Könige waren und man so sehr darauf gewartet hat. Der Menschensohn dagegen, der war viel offener. Also da war gar nicht so ganz klar, da war gar keine ganz klare Erwartung mit verknüpft. Und Jesus musste nicht erst irgendwie Vorwissen oder ein Vorverständnis überwinden, weil er ist der Messias. Auf jeden Fall. Er ist der richtige Messias, der all das richtig macht, was die Könige falsch machen. Aber da müsste man erstmal so viel erzählen, aber ich bin ganz anders. Und das merkt man ja auch, das ist ja auch immer sein Konflikt mit den Schriftgelehrten, die denken, Messias, Moment, das war doch so. Und Jesus sagt, ja, ich bin der Messias, aber es ist anders. Und beim Menschensohn muss er dieses Vorverständnis nicht überwinden erst. Vom Menschensohn lesen wir in Daniel 7. In einer Vision, wo dann gesagt wird, dass der Menschensohn am Ende der Zeit auf den Wolken kommen wird, seine Herrschaft aufrichten wird. Und genau, das ist ganz fest auch mit dieser Endzeit verknüpft. Und das ist ein weiterer Unterschied. Der Messias ist ganz stark auf die Gegenwart bezogen. Der hat auch eine zukünftige Komponente, aber da geht es viel stärker um diese Gegenwart. Und der Menschensohn ist ein rein zukünftiger Heilsbringer. Ich bleibe kurz da. Und ich glaube, das ist das Spannende, warum das in diesem Text, warum mir das so aufgefallen ist und warum ich darauf hinweisen möchte. Jesus nennt sich hier selber Menschensohn und spricht gleichzeitig über diese Zukunft, wo er sagt, in dieser Endzeit, wenn der Menschensohn, was ja schon ein grundsätzlich zukünftiger Titel ist, wenn der kommt, also wird es einfach nochmal verstärkt, dann kommt die Endzeit und dann wird es sein wie mit 10 Brautjungfern und so weiter. Der Text mit den Jungfrauen, jetzt gucken wir uns den nochmal genauer an. Da haben wir also die Jungfrau mit dem Öl und der Hochzeit. Und die Kernaussage von diesem Text, finde ich, ist recht deutlich. Da sind die Jungfrauen, die sollen auf den Bräutigam warten, die Hälfte vergisst zusätzliches Öl und können dann, wenn als der Bräutigam kommt, nicht mit zur Feier und später ist es zu spät. Jesus ist hier der Bräutigam, würde ich sagen, und unser Leben lang warten wir auf ihn. Also ist quasi die Botschaft von diesem Text für uns, wir sollen auf Jesus warten, denn er kommt wieder. Und das ist nicht so, ja, mal gucken, vielleicht kommt er, eventuell, möglicherweise, sondern ja, er kommt ganz sicher wieder. Wie der Bräutigam zur Hochzeit kommt, jetzt nehmen wir mal die Fälle raus, wo man sich ganz kurz vorher noch anders entscheidet, kommt er ganz sicher, kommt er wieder. Ob das jetzt zu unseren Lebzeiten ist oder nicht, bleibt unklar, das beantwortet er hier nicht. Und der Vergleich, der hier mit diesen Brautjungfern gezogen wird, der ist für uns vielleicht irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist ein ganz normaler Vorgang damals gewesen. Die Brautjungfern gehen vom Haus der Braut dem Bräutigam entgegen, um ihn quasi abzuholen, in Empfang zu nehmen. Und der Bräutigam gleichzeitig kommt ihnen entgegen, macht sich auf den Weg zu dem Haus seiner Braut. Und irgendwo in der Mitte treffen sich die Brautjungfern und der Bräutigam. Und weil das schon mal spät wurde, hat man Fackeln mitgenommen, damit man auch was sieht. Das, ich sag mal, Problemchen oder die Verzögerung tritt da ein, dass der Bräutigam zwischendurch regelmäßig anhält, also quasi überall, da wird er beglückwünscht und da wird ihm vielleicht ein kleines Geschenk gemacht. Und daher war es total normal, dass er sich verspätet hat. Dass er sich auf diesem Weg zu den Brautjungfern und zu seiner Braut verspätet hat, das ist völlig normal. Also die Tatsache, dass sich der Bräutigam hier verspätet, das ist für mich vielleicht als pünktlichen Norddeutschen total komisch. Und ich denke mir, Mensch, komm doch einfach pünktlich, dann haben wir das Problem nicht. Aber das war in der Lebenswelt damals völlig normal. Alle wussten, ja, das passiert, ist mir vielleicht auch schon passiert. Und die Jungfrauen, die auf ihn warten, es scheint schon wirklich spät am Tag, die schlafen dabei ein. Das Spannende daran ist, am Ende ist gar nicht dieses Einschlafen das Kriterium, nachdem irgendwie gesagt wird, das sind die Klugen und das sind die Törichten. Die schlafen alle gemeinsam ein. Und ich hätte, also im ersten Moment dachte ich, ja cool, weil ihr geschlafen habt, das ist das Problem. Aber im weiteren Text kommt dann raus, nee. Das Problem ist, dass die einen einen Ölvorrat haben und die anderen nicht. Und das ist tatsächlich, wenn man gerade dieses, sich das nochmal vergegenwärtigt, dass es völlig normal ist, dass sich der Bräutigam verspätet, dann ist es eigentlich das Selbstverständlichste, dass ich extra Öl dabei habe. Das war damals eigentlich gar keine Frage und sie waren wirklich töricht, weil sie gerade dieses Selbstverständliche nicht tun, das, was eigentlich ganz, ganz klar und ganz normal ist. Und das Gleichnis schließt Jesus mit dem Satz, seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und bis er wiederkommt, ist das, glaube ich, auch unsere Aufgabe und letzten Endes auch die Aufgabe für unser Leben. Warten, wachsam sein. Also mein Leben endet nicht damit, weil Jesus wiederkommt, dass ich irgendwann aus dem Schaukelstuhl kippe, sondern ich erwarte, dass Jesus wiederkommt und dass danach noch etwas kommt, auf das ich jetzt warte und mich auch irgendwie vorbereite. Wie füllen wir das nun mit Leben? Wie leben wir das denn jetzt? Wie leben wir in dieser Wartezeit? Und um diese Frage besser zu beantworten, also die Frage, wie sieht das Warten auf Jesus jetzt aus? Wie kann das in unserem Leben funktionieren? Möchte ich einmal so ein bisschen auf die beiden Kapitel 24 und 25 gucken. Mal gucken, was da so im Umfeld des Textes steht, weil ich glaube, da finden wir die Antwort darauf. Genau. Die beiden Kapitel sind überschrieben mit Jesu Endzeitrede oder Jesus hält die Rede über die Endzeit. Und genau. Er fängt an in Kapitel 24. Die ersten 31 Verse beschäftigen sich damit, dass es äußerliche Zeichen geben wird. Also da gibt es Blitz und Donner, der Tempel wird zerstört und so weiter. Und dann beginnt Jesus mit 5 Vergleichen. Ja, 5, wo es ums Warten und Wachsamkeit geht. Er fängt an mit dem Feigenbaum-Vergleich und sagt, das Kommen des Menschensohnes, das ist wie, wenn der Frühling kommt, du siehst es an einem Feigenbaum, man kann wahrscheinlich jeden anderen Obstbaum auch nehmen, er sprießt und so weiter. Und es geht darum, seid wachsam und bereit, der Zeitpunkt ist unbekannt. Hier sagt Jesus nicht mal, er weiß, wann das passiert. Dann geht es weiter mit einem Vergleichnis über einen Hausherrn und einen Dieb. Er vergleicht, er sagt, wenn der Hausherr wüsste, dass ein Dieb kommt, na, dann wäre der doch auf jeden Fall zur Stelle. Und so soll die Gemeinde auch auf der Hut sein. Und hier geht es wieder darum, seid wachsam und bereit. Der Dieb wird irgendwann kommen und er sagt, der Menschensohn wird leise kommen wie ein Dieb. Und der Zeitpunkt ist einfach unbekannt. Wir müssen wachsam sein. Dann vergleicht er einen treuen und einen bösen Diener, die jeweils den Haushalt ihres Herrn verantwortlich führen sollten. Der Böse macht es nicht gut, der Gute macht es gut. Und ich glaube, hier ist die Message, wie ist der Umgang mit Verantwortung? Wie geht es da? Dann kommt das mit dem Brautjungfern, worüber wir eben schon sprachen, wo es wieder darum geht, seid wachsam und bereit, wir wissen nicht, wann es kommt. Dann schließt er wieder ein bekanntes Gleichnis an, wo der Herr auf die Reise geht, seinen 3 Dienern unterschiedlich viel Geld überantwortet und dann am Ende kommt er von der Reise wieder und sagt, okay, was habt ihr gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Und es geht wieder darum, wie seid ihr mit der Verantwortung, die ich euch gegeben habe, eigentlich umgegangen? Das Spannende in diesen Vergleichen ist, dass es immer eine Verzögerung gibt. Es ist nie klar, alles klar, der ist jetzt 3 Tage weg und nach exakt 3 Tagen ist er wieder da. Sondern es steht immer was drin wie, und man wusste nicht, wann er wiederkommt, nach einiger Zeit kam er wieder. Oder halt der Bräutigam, wo man ja auch nicht weiß, der hat nur eine Stunde Verspätung. Und die letzten Verse aus Kapitel 25 sind dann, und damit beendet Jesus die Endzeitrede in Matthäus, der schließt er mit dem Gericht über den Völker, mit einem Text, wo der Menschensohn wiedergekommen ist, wo er die Szene beschreibt, wenn er wieder da ist und wo er die Menschen in 2 Gruppen teilt und letzten Endes tatsächlich über sie richtet und wo er sagt, worauf es entscheidend ankommt. Wo die Frage gestellt wird, wie habt ihr eigentlich gelebt? Und da stehen diese bekannten Verse, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich glaube, dass man mit diesem Gesamtblick über diese Endzeitrede ganz gut gucken kann, wie eigentlich dieses Leben als Warten auf Jesus, weil wir wissen, dass er wiederkommt, wie man das füllen kann. Es wird geklärt, was wir erwarten. Wir warten auf Jesus. Er kommt sicher wieder. Wir wissen nur nicht wann. Es ist ein sicheres Ereignis, man weiß nur nicht wann. Man könnte sagen, obwohl der Vergleich sehr hinkt. Der Vergleich hinkt, ich betone das nochmal. Es ist ein bisschen wie mit dem Brexit. Wir sind uns alle irgendwie sicher, das wird irgendwie passieren. Aber wann und wie? Man weiß es noch nicht. Jesus' Wiederkunft wird, glaube ich, schöner als der Brexit für uns. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, daran kann man das durchaus zeichnen. Es wird sicher passieren. Wir wissen nur nicht genau wann. Und genau. Und in den Vergleichen und den Gleichnissen, das habe ich hier nochmal versucht, so ein bisschen aufzuführen, wiederholt Jesus im Prinzip eine ähnliche Botschaft immer wieder. Und ich glaube, wenn Jesus mehrmals was Ähnliches sagt, dann will er einfach damit zeigen, wie wichtig das ist. Und dass er, okay, du hast es vielleicht beim ersten Mal verpasst, ich sag's nochmal anders. Ja, das kennen wir ja auch, wenn ich was erklären will und habe das Gefühl, mein Gegenüber versteht es nicht. Okay, ich erkläre es nochmal anders. Lass mich da nochmal einen anderen Vergleich für finden. Zum einen geht es, glaube ich, darum, dass Jesus sagen will, geht verantwortlich mit eurem Leben in dieser Wartezeit um. Die beiden Dienervergleiche. Ja, wie geht ihr mit dem Haushalt, den ich euch überlassen habe, um? Wie geht ihr mit den Talenten, die ich euch geschenkt habe, wie geht ihr damit um? Und die zweite Botschaft dieser Gleichnisse ist, der Zeitpunkt ist überraschend und unbekannt. Ja, das kommt gleich dreimal vor, beim Feigenbaum, bei dem Dieb und bei den Brautjungfern, wo einfach klar ist, man muss einfach auch gucken und wachsam sein. Es wird überraschend sein, aber man kann die Vorzeichen sehen. Und ich glaube, die Vergleiche wollen eher weniger erklären, wie wir jetzt genau auf Jesus warten. Also ich glaube, die Frage, wie warte ich auf Jesus, kann man nicht damit beantworten, dass ich sage, ich mache es jetzt wie die Brautjungfern und kaufe mir eine Öllampe und einen Ölvorrat. Das ist, glaube ich, nicht das, was das Gleichnis sagen will. Und wir müssen uns jetzt auch nicht alle einen Feigenbaum im Garten bauen, um zu gucken, wann der blüht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass Jesus deutlich machen will, dass man warten muss. Und das ist total entscheidend. Für uns heute ist es irgendwie vielleicht nicht mehr so die entscheidende Frage, weil wir wissen, okay, Jesus ist noch nicht da, also warte ich. Aber als er das seinen Jüngern gesagt hat und den ersten Gemeinden, die ersten Kirchen, die haben erwartet, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Die musste er wirklich erst an den Gedanken daran gewöhnen, dass man auf seine Wiederkunft warten könnte. Und die haben da wirklich drauf hingesehen und das, finde ich, kann man voll verstehen. Sie haben Kriege erlebt, sie haben Verfolgung erlebt, sie haben erlebt, wie ihr Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Das war für die Juden und für die Judenchristen, glaube ich, das einschneidendste Erlebnis überhaupt. Das hat kulturell so viel bei ihnen verändert einfach. Und die haben sich, glaube ich, gefragt, Jesus, wenn du jetzt nicht kommst, wann denn dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und letztlich sagt Jesus, er weiß es auch nicht. Nicht mal er weiß den Zeitpunkt, wann er wiederkommt. In den beiden Vergleichen mit den Dienern, die den Haushalt führen sollen und das Geld verwalten, da klingt natürlich schon eine verantwortliche Grundhaltung an. Wenn die Frage ist, wie lebe ich in der Wartezeit auf Jesus, da geben die Gleichnisse schon eine Antwort. Geht verantwortlich mit dem um, was wir geschenkt bekommen haben. Ich glaube aber, dass wie warten wir auf Jesus, wird am allerdeutlichsten in dem letzten Text über das Weltgericht. Wie habt ihr gelebt? Weil ich glaube, da wird das ganz deutlich ausgestellt. Jesus sagt in diesem Text, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben, habt mich besucht, habt mich gekleidet, habt mich aufgenommen, sagt er erst zu der einen Gruppe, erst sagt er zu der einen Gruppe, ihr habt mir nicht zu essen gegeben, als ich hungrig war, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, als ich durstig war, ihr habt mich nicht besucht, als ich im Gefängnis gewesen bin und so weiter. Und die sagen, wann haben wir das nicht gemacht? Wann bist du uns nochmal begegnet? Wann haben wir dich verpasst? Und er sagt, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und er sagt es quasi wortwörtlich zu den anderen: Ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war. Ihr habt mich aufgenommen. Und witzigerweise stellen sie die gleiche Frage. Wann? Wann haben wir das gemacht? Wo haben wir das dir gegenüber getan? Auch irgendwie unbewusst. Und Jesus sagt wieder: Das, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also sie haben Jesus nie direkt zu essen gegeben, nie ihm direkt und nie ihn direkt aufgenommen. Aber alles, was wir für seine Brüder getan haben, das gilt, als wäre es ihm direkt getan. Ganz wichtig dabei ist aber eine Sache, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und letztes Jahr war dieser Text in der täglichen Bibellese, so Mitte, Ende November, um den 20. rum. Und der Gnadauer Verband, zu dem auch unser Gemeinschaftsverband hier in Schleswig-Holstein gehört, bringt eine Bibellese raus, die heißt Leben aus dem Wort. Und in der Bibellese zu diesem Text, zum Weltgericht, stand ein Satz, den ich so entscheidend wichtig finde, dass ich ihn heute mal mitgebracht habe. Ich lese mal vor. Es geht darum, das, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt. Die Menschen, die hier die Werke der Barmherzigkeit getan haben, haben sie absichtslos getan, nicht berechnend. Sie wollten sich nicht ins Schaufenster stellen oder sich das Heil verdienen. Sie taten, was ihnen ihr Herz diktierte. Dass sie Christus damit dienten, überraschte sie selbst. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich erleichternd. Ich habe den Text ganz lange so verstanden, und jetzt oben noch eine Schippe ruf. Und noch ein obendrauf. Aber so gesehen geht es gar nicht darum, dass wir noch irgendwas exorbitant Außergewöhnliches machen sollen, sondern die Menschen, über die Jesus hier sprach, die taten das Selbstverständliche. Sie taten das, was ihnen vor die Füße gefallen ist. Denken wir an die Brautjungfern. Auch für sie war es eigentlich das Natürlichste, wenn ich als Brautjungfer auf den Bräutigam warte, dann nehme ich Öl mit. Wer weiß denn schon, wann der Bräutigam kommt? Es ist normal, dass er sich verspätet. Und damit, mit diesem Selbstverständlichen, was sie getan haben, haben sie Jesus gedient, die Wartezeit gefüllt, bis er wiederkommt. Und ich glaube, das gilt auch uns heute. Hier in Ratzeburg, in Lübeck und in jedem Ort, wo wir zu Hause sind, wo wir beruflich zu tun haben. Jesus kommt gewiss wieder und keiner weiß wann. Ja, auch kein Maya-Kalender oder sonst irgendwas, was man mal irgendwann ausgräbt. Niemand weiß, wann das Ende der Welt ist. Und wir dürfen mit dem, was er uns geschenkt hat und übertragen hat, verantwortlich unser Leben gestalten und anderen dienen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, sich von Jesus so prägen zu lassen, dass man mit diesem veränderten Herzen etwas für den Nächsten tut, wie es da steht. Sie taten, was ihnen ihr Herz diktierte, und dass sie damit Christus dienten, das überraschte sie selbst. Und ich glaube, wir können, wenn wir uns von dieser Haltung prägen lassen, sind wir am Ende vielleicht auch überrascht, was Jesus sagt: Mensch, da hast du mir gedient. Und dann werde ich vielleicht sagen: Ach so, ich dachte, ich hätte dir damit gedient. Und er sagt: Ja, vielleicht, aber auch damit. Und ich... Vielleicht werden wir auch alle überrascht sein, was Jesus da für uns aufzählt. Und ich lade uns ein, doch mal in den nächsten Tagen und Wochen darauf zu achten, wo uns etwas vor die Füße fällt, genau in diesem Schema. Wo könnt ihr einem Nächsten dienen, auch wenn es sich gar nicht so sehr nach dienen anfühlt, sondern ganz normal, ganz selbstverständlich? Und wo tun wir das denn schon? Achtet mal darauf, wo ihr das vielleicht schon tut, und nehmt das nochmal neu wahr. Wo nehmt ihr zum Beispiel Leute mit zu Veranstaltungen oder ladet sie ein? Wo helft ihr Hilfsbedürftigen? Wo besucht ihr die, die sonst keinen Besuch haben? Wo stellt ihr euch jemanden zur Seite, der sonst allein ist? Wo tröstet ihr jemanden, der traurig ist? Wo teilt ihr euer Essen, euer Trinken, euer Haus mit Leuten, die nichts haben? Ich wünsche uns Gottes Segen dabei, zu entdecken, wo wir unser Leben mit dieser für mich neuen Perspektive leben können, dass wir dann uns selber überraschen lassen, wo Jesus uns einsetzen möchte. Amen.